Ja, ich begrüße recht herzlich im heutigen Capitalism. Bevor ich kurz das Thema anreiße, beziehungsweise die Vortragende vorstelle, möchte ich ganz kurz auf ein paar grundlegende Dinge im Capitalism hinweisen. Die schon oft da waren, kennen es. Jene, die neu sind, hören es das erste Mal. Vorne ab vielleicht. Wir haben durchgängig Gastronomie im hinteren Bereich. Das heißt, wenn Sie Durst haben, können Sie jederzeit aufstehen und nach hinten gehen und sich was holen. Jetzt im Vorfeld können Sie auch noch gerne bestellen, weil der Kellner noch vorbeikommt. Sie versäumen nichts vom Gesprochenen, weil wir durchgängig sozusagen akustische Verbindung haben. Also es gibt auch hinten Boxen. Also wenn es der Durst recht plagt, die Gastronomie Keinzel freut sich sehr über Ihren Besuch. Wir dürfen auch anregen, dass Sie, wenn Sie wollen, sich gerne im Gästebuch eintragen. Da können Sie Ihre Meinung zum Vortrag, zum Capitalism abgeben, wenn Sie wollen. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir haben normalerweise eben den Vortrag, der zwischen 20 Minuten bis 30 Minuten dauert. Und im Anschluss gibt es dann immer ein Publikumsgespräch, eine Diskussion mit Ihnen. Und wenn Sie daran teilhaben wollen, wäre es ganz wichtig, dass Sie warten, bis Sie das Mikrofon bekommen, damit wir erstens Ihre Frage gut hören können und zweitens, wesentlich wichtiger, das Ganze wird ja aufgezeichnet und dann im Internet sozusagen zur Verfügung gestellt, damit man es auch im Nachhinein nochmal nachhören oder überhaupt anhören kann. Und wenn Sie dort sozusagen nicht ins Mikrofon sprechen, dann hört niemand die Frage, die Sie gestellt haben und man bekommt nur die Antwort. Darum wäre es ganz wichtig, da einfach zu deuten, dass Sie was sagen wollen. Es gibt dann zwei Leute mit Mikrofon, die zu Ihnen kommen. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm, ich bin hier ansässig in Linz, selbstständiger Interface-Designer und beschäftige mich mit Informationsvermittlung. Hauptsächlich bin aber seit Kindesbeinen an eigentlich sozusagen mit der Begeisterung für die Naturwissenschaft sozusagen angesteckt und freue mich deshalb besonders heute auch über diesen Vortrag. Gut, vielleicht ganz kurz zum Thema. Also wenn wir so allabendlich an einem Tag wie heute zum Beispiel, haben wir ja Glück, wir können ja sozusagen auch mal wieder Sterne sehen. Das war in den letzten Wochen ja nicht so. Und wenn wir dann zum Himmel blicken, dann hat man oft das Gefühl, ja, das eine oder andere Sternbild hat man schon gesehen. Es scheint unverrückbar und dieses Gefühl hat da die Leute Jahrtausende lang begleitet. Also die Idee war eigentlich immer, dass der Sternenhimmel unverrückbar und absolut ist. Heute wissen wir es sozusagen besser. Also auch die Sterne folgen einem Zeitverlauf, auch Sterne werden geboren, entstehen, entwickeln sich, werden älter und sterben wieder. Und wir können heute begrüßen eine Fachfrau für genau diese Thematik, die uns sagen kann, ob ein Stern verrät, wie alt er ist. Und ich begrüße recht herzlich Frau Constanze Zwinz.
Ja, grüß Gott.
Ja, würde ich Sie bitten, ja, Ihren Vortrag zu beginnen. Danke.
Also, ich möchte auch gleich anfangen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Ich finde die Atmosphäre hier sehr nett. Ich finde das sehr gemütlich. Und ich hoffe, ich kann Sie auf eine Reise entführen über die Entstehung der Sterne. Also, ich werde versuchen zu erklären, wie Sterne entstehen. Was ich denn verstehe, wenn ich hier sage, junge Sterne. Was ist ein junger Stern im Verhältnis zu einem bisschen älteren Stern? Und was bedeutet das, wenn da steht Herzschlag? Sterne können schwingen, alle möglichen Sterne können schwingen und auch junge Sterne können schwingen. Das ist eben eine Erkenntnis, die noch nicht so alt ist, die ungefähr, sagen wir mal, seit knapp 10 Jahren jetzt ein spannendes Forschungsgebiet ist, an vorderster Front der Forschung international gesehen. Und mein Forschungsgebiet ist eben das Studium dieser schwingenden jungen Sterne. Und wenn Sie Fragen haben, dann bitte, ich bin dafür da. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ich werde vielleicht nicht alles beantworten können, aber ich werde mir Mühe geben. Sie können nämlich auch gerne sonst etwas über Astronomie und Fragen. Also ich werde schauen, was ich beantworten kann. Gut, fangen wir damit an. Wo entstehen denn die Sterne? Sterne entstehen dort, wo es kaltes, kühles Gas gibt. Und das ist in unserer Galaxie, in unserer Milchstraße, ist das in den Spiralarmen. Und wieso zeige ich Ihnen da jetzt ein Bild auf diesen Plasmaschirmen von einer anderen Spiralgalaxie? Wir können von unserer Milchstraße natürlich kein Bild aufnehmen, aber wir wissen aus Untersuchungen, dass wir in einer Spiralgalaxie leben, die ungefähr so ausschaut wie diese Spiralgalaxie M101, die vom Hubble Space Teleskop so wunderschön aufgenommen worden ist. Und in diesen Spiralarmen, die Sie sehen, aufgrund der Dynamik dieser Galaxie, sammelt sich dort das kühle Gas an und dort können Sterne entstehen. Und jetzt, wenn wir ein bisschen von der Großräumigkeit weiter nach innen gehen, sozusagen, eine Galaxie ist ja was ziemlich Großes, dann das nächst kleinere sozusagen, wo Sterne entstehen, nächste Region, wären Riesenmolekülwolken. Eine Riesenmolekülwolke ist immer noch ein riesiges Objekt. Sie hat einen Durchmesser von ungefähr 100 bis 300 Lichtjahren. Also man muss sich vorstellen, das Licht würde 300 Jahre brauchen, um diese Wolke zu durchqueren, und das bewegt sich ja mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also es ist schon eine ziemliche Distanz immer noch. Riesenmolekülwolken, obwohl sie nur aus Staub und Gas bestehen, was man ja eigentlich nicht so als besonders schwer erachten würde, umfassen trotzdem Massen bis zu 10.000 Sonnenmassen. Gut, auf diesem Riesengebiet verteilt sich das schön, könnte man sagen. Und die Temperatur muss sehr kalt sein. Das ist ganz wichtig für die Sternentstehung, dass der Staub und Gas nicht warm ist, sozusagen. Es ist eigentlich 10 bis 20 Grad Kelvin für die Sternentstehung schon warm. Das wären in Celsius, was vielleicht etwas einfacher für den Normalverbraucher ist, minus 263 bis minus 253 Grad Celsius, also knapp am absoluten Nullpunkt. Und weiter unten sehen Sie jetzt zwei Bilder. Das links ist der sogenannte Kohlensack. Da sieht man rundherum, also am Rand sozusagen, sehr viele Sterne, und in der Mitte ist es dunkel. Und das Dunkel kommt daher, dass der Staub und Gas das Licht blockiert im Optischen. Im Infraroten würde man da hineinschauen können. Aber im optischen Licht kann man da nicht durchschauen, weil der Staub und Gas da drinnen zusammen, also dass es eine Ansammlung von Staub und Gas gibt, die das Licht blockiert, durchzukommen. Und auf der rechten Seite ein sehr berühmtes Bild, was vom Hubble Space Teleskop aufgenommen worden ist, im sogenannten Adlernebel, die Pillars of Creation, also die Türme, die Schöpfungstürme, könnte man sagen, wo man in einem anderen Licht mit anderen Farben hier dargestellt sieht, diese drei Zonen, wo Staub und Gas diese Formen, diese Zonen eben bilden, diese Pillars, diese Säulen, könnte man fast sagen, in denen sozusagen Sternentstehung gerade jetzt, sozusagen jetzt passiert. Und das allein reicht natürlich noch nicht, dass man eine kühle Umgebung hat und Staub und Gas vorhanden ist. Man braucht auch einen auslösenden Mechanismus. Und einer dieser Mechanismen, von denen wir heute wissen, dass schuld sein kann, dass Sterne entstehen, das möchte ich Ihnen jetzt in einer Animation kurz darstellen, ist, wenn ein schon alter Stern in einer Supernova explodiert, löst er eine Druckwelle aus. Die Druckwelle trifft auf diesen Staub und Gas und beginnt das Staub und Gas zusammenzudrücken, sozusagen, und beginnt den Kollaps dieser Molekülwolke zur Entstehung eines Sternes hervorzurufen. Und das können wir uns jetzt anschauen. Also man sieht hier im Hintergrund, der Stern explodiert jetzt. Eine Welle zieht durchs Weltall, trifft auf diese Staub- und Gaswolke, verdichtet sie, und im Inneren dieser Wolke entstehen Sterne. Das ist jetzt einfach eine grafische Animation zur besseren Darstellung von dem, was ich gesagt habe. Es gibt auch spezielle Forschungsgebiete. Das ist zum Beispiel, was ich Ihnen als nächstes zeigen möchte, ist eine Simulation von einer Universität in England gemacht, die sich wirklich damit beschäftigt haben. Sie haben eine Molekülwolke hergenommen mit einer bestimmten Temperatur und Dichte, haben eine Druckwelle sozusagen auf sie laufen lassen und haben geschaut, was passiert dann im Computermodell mit dem Verständnis, was wir heute haben. Und das läuft einfach der Reihe nach ab, und so kann man sich dann, werden Sie gleich sehen sozusagen, wie das passiert. Also als erstes sieht man, die Molekülwolke zieht sich zusammen. Es bilden sich, die helleren Regionen sind die dichteren Regionen. Es bilden sich also immer dichtere Regionen in dieser Molekülwolke aus und es zieht sich immer weiter zusammen. Also je heller, desto jetzt ändert sich unten die Skala. Das heißt, es wird dichter. Also die Farbskala gibt die Dichte an. Und jetzt rotieren wir ein Stückchen die Simulation und gehen nach innen hinein, weil es uns ja interessiert, was im Inneren passiert. Und man sieht jetzt, es bildet sich da rechts oben zum Beispiel, bilden sich jetzt dynamische Prozesse, also da bilden sich jetzt die ersten Protosterne. Es ist ein sehr kraftvoller Prozess, also es ist nicht ruhig, sondern es geht eigentlich sehr, sehr dramatisch ab. Es gibt viel Dynamik, die Sterne bilden sich, fangen Begleiter ein, haben Doppelsterne oder Planetensysteme jetzt zum Beispiel. Dieses, was da nach rechts unten weggeht, wäre zum Beispiel ein Stern mit einem ersten Planetensystem rundherum. Die Masse verdichtet sich, die Gravitation wird höher. Es gibt braune Zwerge, es gibt Doppelsterne, Mehrfachsysteme. Aber das muss nicht so bleiben. Die Dynamik ist so groß, dass dann die Begleiter teilweise wieder weggeschleudert werden. Das heißt, das ist ein Prozess, der über viele, teilweise Millionen Jahre laufen kann, bis ein Stern entsteht, als Einzelstern oder als Doppelstern, Mehrfachstern oder in dem Fall als Sternhaufen aus einer riesen Molekülwolke. Und das spiegelt auch das da, was wir im Universum sehen. Es gibt einen gewissen Anteil an Einzelsternen, es gibt einen Anteil an Sternen, die einen also ein Doppelsternsystem oder ein Mehrfachsystem haben. Und dann gibt es natürlich auch die Sternhaufen, die einfach eine Ansammlung von Sternen sind, die aufgrund ihrer Schwerkraft miteinander verbunden sind und aus derselben Entstehungswolke kommen. So schaut dann sozusagen das fertige Produkt aus. Wenn man sozusagen jetzt vorspulen würde, die 10 Millionen Jahre auf der linken Seite, gibt es den sogenannten Christmas Tree Cluster oder NGC 2264, ein etwa 3 Millionen Jahre alter Sternhaufen, wo die Sterne, die zu diesem Sternhaufen gehören, eben junge Sterne sind, die sozusagen gerade auf dem Weg zum Erwachsenenalter sich befinden. Und rechts, also der linke Sternhaufen, der befindet sich in unserer Milchstraße. Und rechts ist ein Beispiel aus der großen Magellanschen Wolke, das auch vom Hubble Space Teleskop aufgenommen worden ist, wo man eben so eine Wolke sieht. Ganz anderes typisches Beispiel, was Sie sicher kennen, ist dann im Winterhimmel gibt es den Orion, das Sternbild des Orion. Und in den Gürtelsternen unterhalb des mittleren Gürtelsterns gibt es den Orionnebel. Auch der Orionnebel selber ist ein junges Sternentstehungsgebiet, das auch, wenn man das in mehreren Farben aufnimmt, also die verschiedenen Nuancen erkennen lässt und wo eben die Sterne heute sozusagen gerade entstehen. Das ist vielleicht ein naheliegenderes Beispiel als die ich da jetzt als Beispiel angeführt habe. Und habe ich schon gesagt, eine Theorie, wenn ein Stern entsteht, eine Theorie, dass auch Planeten entstehen können, hängt eben mit der Sternentstehung zusammen. Aus dem Staub und Gas bildet sich ein Stern. Ein Stern ist etwas, was selbst leuchtet, das heißt, was heiß genug ist, um irgendwann einmal Strahlungsenergie zu produzieren und selbst zu leuchten. Aber die Planeten, so wie die Erde eben, die strahlen nicht selber, die werden angestrahlt von ihrer Sonne, von dem Stern. Und dass die sich mit dem Stern zusammen entwickeln, das ist eine gängige Theorie von extrasolaren Planeten oder von der Entstehung von Planetensystemen. Und auch da hat das Hubble Space Teleskop wirklich ganz tolle Bilder gebracht. Hier ist nur eines davon, also es sind vier Beispiele. Man sieht einfach in der Mitte ist ein Stern, das ist meistens der helle Punkt in der Mitte. Rundherum gibt es eine dichte Staubscheibe, in dieser Staubscheibe können sich die Planeten bilden. Und hier sind jetzt Beispiele, wo man sozusagen direkt von oben, so würde man sagen, auf diese Scheibe drauf sieht. Das heißt, man sieht den Stern und man sieht auch die Scheibe drumherum. Wir sind ja dreidimensional im Universum. Und es gibt auch den anderen Fall, nämlich den Fall, wo man direkt auf die Kante von der Staubscheibe sieht, nennt man eben Edge-on, Protoplanetary Disk. Das heißt, man hat den Protostern, der ist versteckt. Auf dem rechten Bild sieht man ihn weiß leuchten. Und das Schwarze davor ist der Staub und Gas aus der Entstehungswolke noch, die Überreste. Und wo man eben vermutet, dass in diesem Staub und Gas sich die ersten Planeten bilden. Das ist eben zum Beispiel auch, sind das Aufnahmen aus dem Orionnebel, den ich gerade erwähnt habe. Gut, jetzt haben wir einen Stern sozusagen begonnen, einen Stern entstehen zu lassen. Jetzt komme ich zur Definition, was ist die Kindheit und die Jugend von Sternen? Wie der Herr Wilhelm schon am Anfang gesagt hat, Sterne entstehen, Sterne entwickeln sich, haben ein langes Erwachsenenleben. Dann sozusagen, würde ich mal sagen, kommt vielleicht die Pensionierung, wenn man das so salopp sagen darf. Dann entwickeln sie sich weiter, sozusagen nach dem langen Erwachsenenleben entwickeln sie sich weiter. Und zum Schluss enden sie je nach ihrer Masse eben als Supernova, wenn sie massereich sind, wenn sie noch massereicher sind als schwarzes Loch. Und wenn sie weniger massereich sind, also massearm sind, dann hören sie einfach auf zum Leuchten und enden als weiße Zwerge, weil sie dann einfach keine Energie mehr haben, noch irgendwelche Elemente zu verbrennen. Aber es geht eben in meiner Forschungsarbeit, was ich Ihnen heute erzählen möchte, um den Anfang. Und eben rechts unten in diesem Diagramm, also man würde sagen, dass es wäre auf der X-Achse, wenn man das jetzt als Graph, also als Diagramm sehen würde, wäre die Temperatur aufgetragen. Das heißt, je weiter nach links man geht, desto heißer wird es. Und die Leuchtkraft des Sterns ist nach oben hin aufgetragen. Das heißt, je leuchtkräftiger ein Stern ist, desto höher oben. Also je weiter nach oben man geht, desto leuchtkräftiger. Man beginnt also rechts unten jetzt, was die Entwicklung vom Stern betrifft. Der Stern kommt aus der Molekülwolke als Protostern heraus und ist sozusagen in der ersten Phase noch, wie schon erwähnt, eingebettet in die Reste seiner Geburtsstätte, um es mal so zu sagen. Auf dem Weg wird er immer heißer und kleiner und dichter. Er beginnt sich zusammenzuziehen, um sozusagen ein richtiger Stern zu werden. Das ist also die lange Phase der Kontraktion. Kurz bevor er sozusagen zum erwachsenen Stern wird, beginnt die Strahlungsenergie stark den Stern noch aufzuheizen. Und die Temperatur des Sterns steigt an. Hoppala, das war jetzt das Falsche, Entschuldigung. Und zum Schluss beginnt das Wasserstoffbrennen im Kern. Das ist der Zeitpunkt, wo man sagt, der Stern ist im Erwachsenenalter. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er Wasserstoff beginnt zu verbrennen im Kern, würde ich sagen, ist die Kindheit und Jugend von Sternen. Die Kindheit ist sozusagen, wenn er noch in der Staubscheibe dicht eingebettet ist. Und zwischen der dichten Staubscheibe und dem Wasserstoffbrennen im Kern könnte man auch sagen, es ist der Teenager-Stern, der noch nicht ganz erwachsen ist, aber schon gern erwachsen sein möchte, sozusagen, und auch verrückte Sachen macht, so wie das Teenager oft machen vielleicht, wenn man das auch so sagen darf. Aber es ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Und was heißt das eigentlich, das Wasserstoffbrennen? Also zunächst einmal, der Stern zieht sich immer weiter zusammen, kann man sich gut vorstellen. Er wird immer heißer und wird immer dichter. Und dann ist er so heiß, dass er das leichteste Element im Periodensystem beginnt mit Kernfusion zu verbrennen. Das leichteste Element ist Wasserstoff. Das heißt, er verbrennt den Wasserstoff, den er im Kern hat, zu Helium. Das ist der erste Schritt. Und nachdem die Sterne zu mindestens 75% aus Wasserstoff bestehen, dauert das natürlich eine ganz lange Zeit, bis sozusagen der Wasserstoff verbraucht ist. Als nächstes wird der Stern dann so heiß in seiner erwachsenen Entwicklung, dass er dann beginnt, auch Helium zu verbrennen. Wenn kein Wasserstoff mehr da ist, nimmt er sich das nächstbeste Element, das nächstleichteste im Periodensystem und geht eben so durch. Bei Eisen hört es dann auf. Also heißer, als dass er Eisen verbrennen könnte, kann ein Stern nicht werden. Das nur vielleicht, um das in Zusammenhang zu setzen, was das bedeutet. Also wir sagen, ein Stern ist erwachsen, wenn er in seinem Kern heiß genug ist, die Temperatur groß genug ist, dass er Wasserstoff, die Kernfusion machen kann. Wenn wir das auf der Erde machen könnten, hätten wir keine Energiesorgen mehr. Weil das sind solche Energiemengen, die da frei werden, versuchen ja die Wissenschaftler schon seit Jahren. Gut, also ein weiterer Blick auf die Entwicklung von Sternen. Die Geschwindigkeit, mit der sich sozusagen ein Stern entwickelt, hängt in seinem ganzen Leben von seiner Masse ab. Die massereichen Sterne, die entwickeln sich ganz schnell. Die haushalten extrem schlecht mit ihrer Energie. Die verpulvern alles sofort. Die mittleren Sterne, sozusagen mittleren Massensterne, die gehen das eher gemächlicher an. Und die ganz massearmen Sterne, die brauchen ganz lange, bis sie eigentlich überhaupt Wasserstoff im Kern verbrennen. Die werden Milliarden Jahre alt, also die ältesten Sterne, die wir kennen, sind so alt wie unser Universum. Und es sind aber immer noch die ersten Sterne, die beim Urknall entstanden sind. Das sind die masseärmsten. Und das Diagramm, also Sie müssen es nicht unbedingt lesen können, aber rechts unten, ich sage es Ihnen, rechts unten, also der unterste Weg, der da sozusagen eingezeichnet ist auf die Hauptreihe, auf das Wasserstoffbrennen, der dauert 150 Millionen Jahre, bis ein Stern, der nur eine halbe Sonnenmasse ist, eine halbe Sonnenmasse hat, bis der auf der Hauptreihe ankommt, das heißt, bis er beginnt, Wasserstoff im Kern zu brennen. Und ganz oben wäre ein 15 Sonnenmassen Stern, der schafft den ganzen Weg in 60.000 Jahren. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und eben auf der rechten Seite würde man eben jetzt Geburt und Kindheit der Sterne einordnen und links die erwachsenen Sterne. Das habe ich schon gesagt. Weiters gibt es noch ein wichtiges Beobachtungsindiz. Wenn man jetzt als Astronom gerne die jungen Sterne beobachten möchte, dann hat man ein Problem. Je massereicher die Sterne sind, desto schneller entwickeln sie sich, haben wir gerade gehört. Und die Entwicklung von so 15 Sonnenmassen, 10 Sonnenmassen Sternen ist so schnell, dass wenn wir den Stern das erste Mal sehen, ist er schon mitten drinnen im Wasserstoffbrennen. Das heißt, noch während er hat eigentlich keine ausgeprägte Jugend oder Kindheit, keine beobachtbare zumindest, er ist dicht eingebettet in seiner Molekülwolke und er verschleudert seine Energie so schnell, dass wir ihn eigentlich in seiner Jugend nicht beobachten können. Erst so Sterne, so 8 Sonnenmassen, 6 Sonnenmassen, da beginnt es dann, dass man eine kurze Phase ihrer Jugend beobachten kann. Am besten sozusagen lassen sich es dann beobachten bei 4 Sonnenmassen und drunter, sagen wir mal bis zu einer halben Sonnenmasse. Das lässt sich dann schon eher beobachten, weil in astronomischen Zeitskalen sind ein paar 10.000 bis 100.000 Jahre eine extrem kurze Spanne. Und man muss extrem Glück haben, sozusagen, dass man einen Stern genau in dieser Phase erwischen kann. Also im astronomischen Denken ist das ein kurzer Augenblick im Alter des Universums. Und daher ist sozusagen die Forschung um die Kindheit und Jugend der Sterne eher für die Sterne, die nicht ganz so massereich sind und sich eben langsamer entwickeln und uns auch sozusagen zuschauen lassen, wie sie sich entwickeln. Jetzt einmal vielleicht der erste Einblick auf wirklich was Astronomisches. Junge Sterne haben eine Staubscheibe, habe ich gesagt. Also ab 4 Sonnenmassen bis hinunter gibt es verschiedene Kategorien von Sternen. Vielleicht haben Sie schon einmal den Begriff T-Tauri-Sterne gehört. T-Tauri-Sterne sind masseärmer als unsere Sonne, also haben weniger als eine Sonnenmasse und sind an und für sich charakterisiert dadurch, dass sie eine ganz dichte Staubscheibe um sich herum haben, die verschiedene Beobachtungseffekte auslöst und die man auch beobachten kann. Und natürlich, es gibt verschiedene Beobachtungsmethoden, um Sterne zu beobachten. Eine Methode nennt sich Photometrie. Das heißt, man sammelt das integrierte Licht von dem Stern, man hält sein Teleskop hin, sammelt alles Licht, was man kriegt und nimmt zum Beispiel Zeitserien auf oder eine Lichtkurve auf, sagt man. Das heißt, man beobachtet die Veränderung des Sterns über die Zeit. Und wenn ich das mache für zum Beispiel eben einen Stern, der eine dichte Staubscheibe hat, dann kommt etwas raus, wie Sie hier sehen. Da sehen Sie irgendetwas, was da so hin und her wackelt und herumzittert. Und ich erkläre dann das. Das sind eine Aufnahme von einem Weltraumteleskop, einem kleinen, das ich Ihnen am Ende auch vorstellen möchte. Über 13 Tage hinweg kontinuierlich ein so ein junger Stern. Er beginnt oben mit einer gewissen Grundhelligkeit zu leuchten und man verfolgt diese Helligkeit und plötzlich gibt es einen Einbruch. Da gibt es erst diese eine kleine Zacke, dann gibt es diesen tiefen Zacken nach unten. Und das zeigt uns, dass eine dichte Staubwolke direkt in unserer Gesichtslinie ist. Also wir schauen auf den Stern hin und da zieht eine dicke Wolke vorbei. So wie die Wolken auf der Erde manches Mal einfach das Sonnenlicht abdunkeln. Und so ist das beim Stern auch. Das sind also die dichten Staubwolken, die vorhanden sind. Und das kleine Gewackel, das dann sozusagen wieder kommt, langsam regeneriert sich das sozusagen wieder. Langsam ziehen diese Wolken wieder am Stern vorbei. Da gibt es ja noch Klumpen in dieser Staubscheibe. Es gibt also Regionen, wo es einfach der Staub dichter ist und dann gibt es ihn weniger dicht. Und je nachdem, wie viel Licht er vom Stern wegnimmt, beginnen dann diese unregelmäßigen Variationen zu sein. Also das ist eine wissenschaftlich aufgenommene sogenannte Lichtkurve, also eine Messung des Lichtes über die Zeit von einem jungen Stern. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe also jetzt erzählt, was junge Sterne sind. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, was sind denn Schwingungen von Sternen? Ja, Sterne sind eben nichts Fixes. Wie schon eingangs erwähnt, Sterne können schwingen. Aus verschiedenen physikalischen Mechanismen heraus meint ein Stern, bei erwachsenen Sternen kennt man das schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten, eigentlich für manche sogar seit Jahrhunderten, dass sie sich verändern, die sogenannten veränderlichen Sterne. Und da gibt es verschiedene Ursachen und einer davon ist Sternschwingungen, Oszillationen, Pulsationen. Man kann sich das vorstellen wie eben das menschliche Herz, eben der Herzschlag. Also es könnte sich ein Stern, so wie auf der linken Seite dargestellt, ausdehnen und wieder zusammenziehen. Und der Mechanismus ist vereinfacht erklärt so, die Energie staut sich im Inneren vom Stern auf Und man kann, es gibt ja dieses Gesetz, Energie kann nicht verloren gehen, es kann nicht von irgendwo herkommen und Energie kann nicht verloren gehen. Das heißt, der Stern muss irgendwie versuchen, seine Energie loszuwerden. Und er sagt, ich kann nicht mehr sozusagen, mir ist zu heiß, ich dehne mich jetzt aus. Und er dehnt sich aus und dann fühlen die äußeren Schichten die Kühle sozusagen von außen und sagen, naja, aber so geht das wieder nicht, eigentlich muss ich die Energie wieder behalten und dann fällt er wieder in sich zusammen. Und so beginnt eine angeregte Oszillation von dem Stern, die sehr komplex ausschauen kann. Es muss nicht so einfach radial dargestellt sein, es muss nicht so sein wie unser Herz, das so schön pumpt, sondern es kann sein, dass ein Teil des Sterns uns entgegenkommt und ein anderer Teil zieht sich gerade von uns wieder zurück. Also das kann sehr komplexe Strukturen annehmen. Und eben, ich habe vorher schon eine Lichtkurve gezeigt, eine Lichtkurve von einem schwingenden Stern ist wie die Schwingung bei einer Saite, wie beim Musikinstrument. Man nimmt einfach die Helligkeitsänderungen der Sterne auf und man bekommt eine Kurve, so wie sie da unten schematisch dargestellt ist. Allerdings sprechen wir hier nicht von großen Änderungen, wie eben die, zum Beispiel die Staubscheibe verursacht, sondern um ein Millionstel und weniger als der Sternhelligkeit. Das heißt, wir brauchen ganz genaue Messungen. Wir müssen die feinsten Detektoren haben, damit wir das messen können, und um das aufzunehmen. Um Ihnen das vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen, was diese Schwingungen bedeuten, ist, ich spiele Ihnen jetzt einen Sound vor. Das ist von einem schwingenden Stern, der mehrere Frequenzen hat. Diese Frequenzen sind ins Hörbare transponiert worden. Und das klingt jetzt sehr ätherisch, so wie beim Science-Fiction-Film vermutlich. Zumindest war das meine erste Assoziation. Aber es sind wirkliche gefundene Frequenzen von einem Stern, mehrere, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele wirklich genommen worden sind, aber es sind sicher 10, 12, 15 Frequenzen, die der Stern zeigt, ins Hörbare transponiert, und das werden wir versuchen, uns anzuhören. Ich hoffe, dass Sie können das hören. Geht's? Das ist, hört man's? Gut, okay. Lauter geht's leider nicht. Zum Schluss ist dann der Gesamtklang. Also so wäre die Musik der Sterne, wenn man sie sozusagen transponieren könnte. Also. Gut. Jetzt möchte ich eigentlich noch darauf eingehen. Ich habe gesagt, das kennt man für viele Sterne. Es gibt viele verschiedene Sternschwingungen. Es gibt Sterne, die im Minutenbereich schwingen, es gibt Sterne, die im Stundenbereich schwingen, es gibt Sterne, die im Tagesbereich schwingen, es gibt viele unterschiedliche Kategorien. Das ist jetzt nur ein schematisches Bild, das das vielleicht illustrieren soll. Man sieht sozusagen ein Scherzel in eine Sternkugel hineingeschnitten, damit man ins Innere schauen kann. Das Wichtige an den Sternschwingungen ist, dass es die einzige Methode ist, die wir kennen, um in einen Stern hineinzuschauen. Wir können ihn von außen abbilden, wir können ein Spektrum von ihm aufnehmen und schauen, was für Elemente in seiner Atmosphäre vorhanden sind, zum Beispiel. Aber um zu wissen, wie er im Inneren aufgebaut ist, wir können ja keine Sonde hinschicken, wir brauchen eine Methode, um indirekt herauszufinden, wie denn das Innere von einem Stern aufgebaut ist. Und das ermöglicht uns die Seismologie, so nennen wir das Fachgebiet. Astroseismologie, da kommt das Wort vor, was Sie sicher vielleicht von Erde kennen. So wie die Erdbebenwellen uns sozusagen einen Aufschluss darüber geben, wie das Innere unserer Erde aufgebaut ist. Sonst würden wir das ja gar nicht wissen, dass wir einen magnetischen Kern haben und wie unsere Erde aufgebaut ist. Genauso wie wir sozusagen aus den Erdbeben lernen können, wie unsere Erde aufgebaut ist, können wir von den Wellen, von den Schwingungen der Sterne lernen, wie die Sterne aufgebaut sind. Und das eben kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man das Bild jetzt anschaut und man sich vorstellt, da ist jetzt eine Schwingung, die kommt vom Inneren des Sterns nach außen und wir messen von außen die Sternschwingungen, dann hat diese Schwingung Eigenschaften, die sie aus dem Inneren des Sterns mitbringt. Das hängt von der Dichte, von der Schichtung des Sterns ab, was für Eigenschaften die Welle hat, wenn sie nach außen auftrifft. Und jetzt kommen wir zur Verbindung dieser beiden Dinge. Die Jugend der Sterne und die Schwingungen. Ein junger Stern, der kontrahiert, der sich erst zusammenzieht, Der hat eine ganz andere dichte Struktur als ein Stern, der schon Kernfusion im Kern hat, also der Kernfusion macht, der schon Wasserstoff verbrennt. Der ist ganz anders innen geschichtet. Der hat ganz andere Dichteverhältnisse, ganz andere Druckverhältnisse. Und indem wir die Schwingungen der Sterne analysieren, sagen uns diese Schwingungen etwas über die Dichtestruktur im Inneren. Und mit über die Dichtestruktur im Inneren können wir dann sagen, dass es ein Stern, der erst auf dem Weg ist, ein Erwachsener zu werden, ein junger Stern ist. Oder das ist schon ein Stern, der sich schon weiterentwickelt hat, der schon Kernreaktionen hat und der einfach eine andere innere Struktur hat. Und daher eben einfach dieses Bild, das zeigt, diese Schwingungen durchlaufen den ganzen Stern und helfen uns sozusagen auch wieder ein Röntgenbild. Vielleicht ist das auch ein guter Vergleich. Der Arzt schaut in uns hinein und will wissen, was mit uns los ist, macht ein Röntgenbild von uns. Das ist sozusagen wie das Röntgenbild von einem Stern. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Lichtkurve, wie sie wirklich gemessen worden ist, von einem der interessantesten jungen Sterne. Eine ganz relativ neue Lichtkurve von einem Satelliten aufgenommen, der Corot heißt, den werde ich Ihnen auch gleich vorstellen. Und man sieht, das ist nicht gefaked, das habe ich nicht einfach so dargestellt, weil das so lustig ausschaut, sondern wenn man sich so überlegt, hat man vielleicht mal im Physikunterricht gelernt, wie so eine schwingende Seite ausschaut. Genau so machen es die Sterne. Die Schwankungen sind ganz, ganz klein und wir können sie nur mit den besten Teleskopen messen. Aber sie sind genauso wie die grundlegenden physikalischen Dinge, die wir irgendwann einmal alle gelernt haben. Und es gibt eine Schwebung sozusagen drinnen, wenn Frequenzen ganz knapp nebeneinander sind, dann gibt es diese Schwebung. Das heißt, Schwebungen sind diese, wenn die Amplitude sehr groß wird, also wenn diese Zacken ganz, ganz weit nach oben gehen und dann kommen sie wieder hinunter und werden wieder ganz klein, das verursachen so ganz knapp nebeneinander liegende Frequenzen zum Beispiel. Das ist eben eines der neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse, ist ein Ausschnitt, nur 5 Tage von so einer Lichtkurve von einem Satelliten gemessen. Ja, und jetzt bin ich dann eigentlich schon fast am Ende. Wenn Sie sich jetzt fragen, woher kommen denn diese Messungen, wenn ich die ganze Zeit spreche davon, wie exakt sie sein müssen und wie präzise. Das sind Bilder vom Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile, wo ich vor ein paar Jahren selber beobachtet habe. Das erste Bild ist von der Kuppel eines großen Teleskops hinunter fotografiert. Es war August und natürlich auf der Südhalbkugel ist August Winter und es hatte geschneit. Und das war ein wunderschöner Abend und wenn Sie sich jetzt fragen, wieso zum Teufel war sie nicht bei Ihrem Teleskop? Man sieht Wolken am Himmel und Wolken sind der größte Feind vom Astronomen. Das bedeutet, man ist arbeitslos, beziehungsweise man wartet einfach, bis die Wolken weggehen. Also in Chile ist ja das Wetter meistens gut, weil die Luft sehr trocken ist und es wenig Wolkenbildung gibt. Und das sind sozusagen auf der rechten Seite, sieht man eben eines der Teleskope. Also am Abend wird immer die Kuppel geöffnet, damit also die Luft gut zirkulieren kann. Die Instrumente werden vorbereitet. Und im Inneren schaut das dann zum Beispiel so aus. Das ist nur so ein kleines Bild. Man hat verschiedene Monitore, wo man das Teleskop steuern kann, wo man die Daten, die reinkommen, gleich anschauen kann. Wo man das Teleskop ausrichten kann. Also es gibt verschiedene Anzeigen, Temperaturen und so weiter, die man dann irgendwie managen muss. Es gibt Teleskope, wo man alleine sitzt. Es gibt Teleskope, wo man einen Betreuer hat, der sozusagen das Teleskop für einen steuert und man nur mehr sagen muss, was derjenige dann tun muss. Und weil eben das Wetter unter anderem eine Rolle spielt, geht man auch in den Weltraum. Und Daten, die ich hierher gezeigt habe auch, die Beobachtungsdaten kommen von 2 Satelliten, die derzeit im Weltraum sind. Links sehen Sie MOST. MOST steht, obwohl es in Österreich für was anderes steht, in diesem Fall für Microvariability and Oscillations of Stars, ist an und für sich ein kanadischer Satellit, der am 30. Juni 2003 gestartet wurde. Das heißt, wir haben in 2 Tagen den 7. Geburtstag. Ein unglaublich spannendes Projekt, das für viele verschiedene wissenschaftliche Ziele ausgelegt worden ist. Und ausgelegt war für 1 bis 2 Jahre Laufzeit. Der Satellit läuft 7 Jahre und er kann vermutlich noch weitere 5 Jahre laufen, bis die Stromversorgung ein bisschen schwach wird. Er ist ungefähr so groß wie ein Reisekoffer, wenn man sich das vorstellt, und wiegt etwa 60 Kilo. Das heißt, er ist ungefähr so groß. Und hat ein recht kleines Teleskop, das ist in dem Bild, ist das ein Bild im Labor, wo das Teleskop im Vordergrund liegt, ausgebaut ist. Aber aufgrund der Position im Weltraum, wo er frei von der Atmosphäre ist, frei von Tag und Nacht, von diesem Zyklus, das wir untertags nicht beobachten können, und frei von Wetterbedingungen, liefert er eine Genauigkeit, die einfach bis zu dem Zeitpunkt noch nicht da gewesen ist. Und das Nachfolgeprojekt ist auf der rechten Seite ein Bild, ist der Satellit CORO, Convection, Rotation and Planetary Transits, ein europäisches Projekt unter der Leitung von Frankreich, Österreich ist auch mit beteiligt. Der wurde erst im Dezember 2006 gestartet, also ist noch nicht so lang im Orbit, aber auch schon wieder über 3 Jahre. Und dieser Satellit war ausgelegt auf 2 große wissenschaftliche Ziele. Einerseits Astroseismologie eben, die Schwingungen von Sternen zu untersuchen, und auf der anderen Seite die Suche nach Planeten, nach extrasolaren Planeten, wenn möglich sogar nach eben terrestrischen, also so, solche, wo Leben existieren könnte, so wie auf der Erde. Und dieser Satellit hat schon eben ein sehr junges Sternentstehungsgebiet beobachtet, wo ich eben die Lichtkurve, zuletzt gezeigte Lichtkurve, die so schön geschwungen mit den schönen Schwingungen, herbekommen habe. Und Österreich ist bei beiden insofern beteiligt, auch noch zusätzlich, also für CORO wurde vom Institut für Weltraumforschung in Graz wurde ein Hardwarebeitrag geliefert, ein sehr wesentlicher. Aber für MOST und für CORO haben wir in Wien eine Bodenstation, das heißt eine Station, die mit dem Satelliten, in dem Fall mit beiden Satelliten kommunizieren kann, Daten runterladen kann, Steuerbefehle geben kann. Und das ist sozusagen mein Hobby, unter Anführungszeichen, ist, dass ich ein bisschen auf diese Bodenstation aufpasse. Und das läuft eigentlich vollautomatisch, aber ab und zu muss man halt nach dem Rechten schauen. Hat ein Techniker von der TU Wien gemacht, aber ich sitze am Institut, für mich ist es ein Stock ober mir. Wenn was im Fall des Falles passiert, gehe ich hinauf und schaue nach. Also sozusagen erste Hand für die Daten, weil wir führend sozusagen an dem Ganzen beteiligt sind. Da bin ich eigentlich am Ende und ich kann eigentlich nur mit einem kleinen Witz vielleicht enden. Vielleicht kennen Sie diesen Witz. Ich lese es vielleicht vor. Da stehen diese 2 Engel, vielleicht ist der eine sogar der Petrus, und sagt, unglaublich, die Wissenschaftler auf der Erde erzählen uns immer, dass Sterne riesengroße brennende Gaskugeln sind, Milliarden Kilometer entfernt. Und der andere sagt, ja, die haben wir ganz schön hinters Licht geführt. Und man sieht die Taschenlampen, die auf die Erde gerichtet sind. Man muss ein bisschen Humor sich behalten, glaube ich, weil nicht alle Fragen beantwortet werden können. Und damit sind wir schon beim Stichwort. Also ich bin hiermit zu Ende und bitte eröffnen gerne die Fragen.
Vielen Dank. Ja, ich würde vielleicht ganz kurz mit ein, zwei Fragen eröffnen. Weil es uns vielleicht doch hilft, ein bisschen ein Verständnis zu entwickeln. Sternenentwicklung, wie durchschnittlich ist die Sonne? Soll heißen, die Frage ist, wie oft kommt ein Stern mit Sonnenmasse vor? Ist das durchschnittlich oder oft, selten?
Durchschnittlich. Ich würde sagen, unsere Sonne ist ein in jeder Hinsicht recht durchschnittlicher Stern. Mensch, sage ich jetzt schon. Ein recht durchschnittlicher Stern. Also wir nehmen sie natürlich als Maßeinheit für alles in der Astronomie, weil wir haben sie vor der Nase, wir können sie räumlich auflösen, wir können von ihr Dinge lernen und dann versuchen, die anderen Sterne in Relation zu setzen. Das war, glaube ich, der ursprüngliche Gedanke auch der Menschheit, dass man also die Sonne vor sich hat, also schon vor hunderten Jahren, und dann eben versucht hat, das im Verhältnis zu setzen. Aber ich glaube, von ihrer chemischen Zusammensetzung her ist sie ein durchschnittlicher Stern. Von ihrer Temperatur ist sie ein eher mittlerer bis kühlerer Stern, ihrer Oberflächentemperatur. Von ihrer Größe ist sie ja durchschnittlich bis vielleicht leicht unterdurchschnittlich. Also ich will ihr da jetzt nicht Unrecht tun. Aber sagen wir, es gibt natürlich einige sehr massereiche Sterne und es gibt viele auch sehr massearme Sterne. Also ich glaube, sie ist im guten Schnitt, würde ich sagen. Also,
und was würde das so massemäßig ausmachen, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben sämtliche Sterne, wie viel Prozent sind sozusagen durchschnittliche Sterne? Wie die Sonne?
Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen.
So Pi mal Daumen?
Pi mal Daumen, das ist
unwissenschaftlich.
Unwissenschaftlich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so angeben kann. Würde ich jetzt, da würde ich jetzt keine Prozentzahl angeben. Also das ist schwierig, so zu quantifizieren.
Was mich im Zusammenhang mit der Sonne auch interessieren würde, ist sozusagen, wie veränderlich verhält sich die Sonne? Also wie sehr oszilliert sie, wie sehr verändert sie ihre Oberfläche?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Passt auch sehr gut dazu. Unsere Sonne zeigt auch Oszillationen, so wie ich gesagt habe, so auf dem ganz kleinen Bereich, und zwar mit Perioden von 5 Minuten. Sie oszilliert also leicht vor sich hin, und wir kennen Hunderttausende bis Millionen von Schwingungen, weil wir die Sonne eben räumlich auflösen können und auch die kleinsten Schwankungen auf der Oberfläche messen können. Und daher ist die Sonne auch kein wirklich konstanter Stern, sondern verändert sich auch. Der Anrechnungsmechanismus bei der Sonne ist ein bisschen ein anderer als die Sterne, von denen ich erzählt habe. Da ist es eher so, das kann man sich so vorstellen, wie sie ist einmal angestoßen worden, das nennt man stochastische Oszillation. Sie wird einmal angestoßen, dann beginnt sie sozusagen zu oszillieren und dann dämpft diese Schwingung wieder aus. Mhm. Und irgendwann einmal kriegt sie wieder einen Tritt sozusagen und beginnt wieder zu oszillieren. Das ist sozusagen der Unterschied zu den Schwingungen, die ich vorher genannt habe. Die werden dauernd angeregt. Da gibt es keine Pause dazwischen, sondern die Schwingung ist dauernd, zieht sich aus, dehnt sich aus, zieht sich zusammen, dehnt sich aus, zieht sich zusammen, der Stern. Das passiert dauernd. Das ist ein anderer Anregungsmechanismus aufgrund auch der Temperatur und den Eigenschaften der Sterne. Also die Sterne, von denen ich gesprochen habe, sind meistens, also eigentlich immer heißer als die Sonne. Also die Sonne ist eher ein, eben was in dem Zusammenhang ein kühlerer Stern.
Was regt die Sonne von außen an? Weil Sie gesagt haben, sie bekommt einen Tritt.
Naja, das war jetzt so figurativ bildlich gesprochen. Natürlich die Physik im Inneren, also der innere Aufbau der Sonne ist so, dass es einmal sozusagen eine Anregung gibt, aufgrund wie soll ich das jetzt erklären? Bei den Sternen, ich fange anders an, die Sterne, von denen ich gesprochen habe, die haben einen Anregungsmechanismus, der auf dem Blockieren von Energie beruht. Das heißt, Energie will nach außen, wird aber von den Schichten des Sterns blockiert, nach außen zu treten, so lang, bis es nicht mehr geht, bis die Kraft zu groß ist und dann sozusagen fällt diese Barriere. Und dieser Mechanismus funktioniert dauernd. Weil dauernd sozusagen Energie aufgestaut wird, Energie nach außen gelassen wird. Energie aufgestaut wird, Energie nach außen gelassen wird. Und bei der Sonne ist es sozusagen eine stochastische Anregung. Da passiert das einmal aufgrund von den physikalischen Zuständen in der Sonne. Aufgrund von anderen physikalischen Mechanismen gibt es einmal eine Anregung, die beginnt die Sonne zu erschüttern und dann nach einer gewissen Zeit kommt wieder eine Anregung, aber sie kommt nicht so regelmäßig wie bei den heißeren Sternen. Das hat mit Konvektion zu tun, also Konvektion der Sterne. Das Kochen, das Brodeln der Sterne ist bei der Sonne der Hauptverursacher von diesen Oszillationen.
Mhm. Haben wir schon erste Frage? Gut, bitte.
Wie oft kommen diese Anregungen vor? Sie haben gesagt, in unregelmäßigen Abständen, aber ist das einmal im Jahr, einmal in 100 Jahren, einmal in 1000 Jahren? Was sind das für Größenordnungen?
Okay. Bei sonnenähnlichen Oszillationen, also Sterne, die wie die Sonne sind und wie die Sterne oszillieren, ist es im Bereich von Tagen. Da passiert das so alle 3 bis 5 Tage, alle 10 Tage, alle 15 Tage. Es hängt auch von der Temperatur eben dann ab.
Relativ häufig eigentlich. Merkt man da Auswirkungen? Kann man das auf der Erde irgendwie...
Nein.
Also die sind in so kleinem Bereich, dass das nicht auswirkt.
Das passiert im Inneren und das regt einfach nur die Oszillationen an. Und was wir auf der Erde messen können, sind die Oszillationen. Also sowohl bei der Sonne, also wenn es jetzt nur um die Oszillationen geht, gibt ja noch andere Veränderungen, aber wir müssen nicht auf alles eingehen. Also wenn es jetzt wirklich um die Oszillationen der Sonne geht, dann können wir messen einfach kontinuierlich diese Oszillationen im 5-Minuten-Bereich.
Was mich noch interessieren würde, Sie haben beschrieben, dass sozusagen erst der erwachsene Stern der Stern ist, der sozusagen selber Kernkräfte freisetzen kann, Fusion betreibt. Wie kommt sozusagen die Strahlkraft davor zustande? Ist das der Einsturz der Materie oder
ja,
was leuchtet der überhaupt?
Das Zusammenziehen. Also zunächst einmal in dem Staub und Gas ballt sich alles zusammen und es wird heißer. Und wenn es heißer wird, dann beginnt es schon zu strahlen. Und dann langsam entsteht ein Sternwind, dann entsteht ein Protostern, ein Sternwind, der Sternwind blast dann die Reste von der Entstehungswolke weg. Das ist der Grund, warum wir ihn dann überhaupt sehen können, den Stern, weil dann irgendwann einmal die Überreste weg sind. Und was der Stern macht, ist, er zieht sich immer weiter zusammen und er wird immer heißer. Das heißt, eigentlich ist die Schwerkraft dafür verantwortlich, dass er sich immer weiter zusammenzieht und leuchtet. Das ist eigentlich Gravitation. Und ganz kurz, müsste man eigentlich der Richtigkeit halber sagen, ganz kurz in astronomischen Zeitskalen gesehen, bevor er beginnt, Wasserstoff zu brennen, es gibt schweren Wasserstoff, Deuterium. Und es gibt eine kurze Phase, bevor der Stern es schafft, Wasserstoff zu zünden. Deuterium hat ein bisschen weniger Temperatur notwendig, damit Deuterium gezündet werden kann. Und kurz sozusagen davor, wenn er schon so weit kontrahiert ist, dass man ihn schon sozusagen fast als richtigen Stern, wie man salopp sagt, ansehen kann und nicht mehr als Protostern, der sich so immer weiter zusammenzieht, dann kann er auch eine Weile lang Deuterium brennen. Aber Deuterium gibt es sehr wenig im Stern. Also das entsteht nur kommt aus der Entstehung, sind noch Überreste da. Und
sind aber wahrscheinlich aufgrund der größeren Masse tendenziell nach innen. Also das heißt, das wird wahrscheinlich im Kern verdichtet vorkommen.
Ja, genau. Ja.
Und das kann man das wie so eine Art Starthilfe für einen Stern auch sehen? Oder?
Ja. Ja, das ist die Starthilfe. Mhm. Wenn es gibt eben ganz massearme Sterne, die nie wirklich so dazukommen, richtig jetzt die Kernfusion zu starten, könnte man vielleicht so sagen. Das sind so die Übergänge zwischen den Planeten und den Sternen. Weil es ist die Frage, natürlich ein Planet leuchtet nicht selber. Der hat zwar Masse angesammelt, aber es reicht nicht aus, um eine Temperatur hervorzurufen, damit er selber zum Leuchten beginnt. Und dann gibt es diese Übergangs, wo man nicht sicher ist, was jetzt, wie viel Masse genau notwendig ist, damit ein Stern wird oder eben was anderes. Dann gibt es diese Zwischenphase der braunen Zwerge, die genau eben zwischen Planeten und Sternen sind. Sozusagen, also ist das eigentlich ein gutes Bild mit der Starthilfe. Also man braucht schon eine gewisse Masse als Starthilfe und eine gewisse chemische Zusammensetzung, damit das auch losgeht, das Ganze. Mhm.
Gibt es vom Publikum Fragen?
Also Sie haben da die Lichtkurve hergezeigt, dann nur eine Frage dazu. Junge Sterne haben ja, weil sie so schnell rotieren, häufig Sternflecken und so weiter. Und da haben Sie gesagt, Sie schauen die heißen an. Schauen Sie da so heiße an, die da keine Sternflecken mehr haben?
Ja. das ist schon fast eine Expertenfrage, ja. Ich schaue, also wenn ich jetzt an die Experten hier appelliere, die anderen bitte ich um Entschuldigung, ich schaue sozusagen A- und F-Sterne an. Das sind die Sterne, die eine gewisse Oberflächentemperatur haben, von denen man zwar vielleicht im späteren Verlauf dann auch, also wenn sie erwachsen sind, auch gibt es auch Sternflecken bei denen. Aber bei den Jungen sind keine Sternflecken bekannt, soweit. Nachdem das ein sehr neues Forschungsgebiet ist, kann ich das nicht ausschließen, dass wir das nicht mal messen können, vielleicht. Es gibt bei den masseärmeren, also bei den etwas kühleren Sternen, die dann so ab dem Spektraltyp G sind, K sind, M sind, die Tetauri-Sterne, und die Tetauri-Sterne haben Flecken, das ist richtig. Nur Tetauri-Sterne haben nicht die notwendige Temperatur-Masse-Leuchtkraft-Kombination, dass sie beginnen können zu schwingen. Das heißt, sie sind nicht die Kandidaten, die ich untersuche. Aber Tetauri-Sterne sind eben die eine Sonnenmasse und weniger Masse Sterne, die haben Flecken, die haben irreguläre Variationen, die Flecken werden auch untersucht, das ist auch ein großes, spannendes Forschungsgebiet, auch bei erwachsenen Sternen. Unsere Sonne zum Beispiel, wenn ich das vielleicht auch erwähnen darf, unsere Sonne hat Flecken und dieser Sonnenfleckenzyklus ist 11 Jahre, haben wir vielleicht schon mal gehört, da gibt es auch Untersuchungen, wie das mit dem Klima zusammenhängt. Und auch andere Sterne haben Flecken, oft viel größere als die Sonne. Sie hat große, dunkle Flecken oder helle Flecken, eben die auch mit der Temperatur zusammenhängen, die mit der chemischen Zusammensetzung in der Atmosphäre zusammenhängen. Und solche Flecken gibt es bei jungen Sternen auch. Allerdings sind das eben in der Kategorie kühlere, als die ich untersuche. Und bei den heißeren ist es uns noch nicht bekannt, haben wir noch nicht gefunden.
Danke, und eine Frage bitte noch. Wegen den Corot-Daten, da haben Sie die Lichtkurve hergezeigt, die sind ja öffentlich zugänglich, die Rohdaten vom Corot, vom Moster glaube ich nicht.
Oh ja, auch.
Ah, sind schon, okay.
Wenn Sie Interesse haben, muss ich nur den Link suchen, ja.
Ah, ja, und danke. Und die Rohdaten von Corot, die schauen aber nicht so schön aus. Da sind dann Hupfer drinnen und Trends. Haben Sie da dann Vergleichssterne, Sets von Vergleichssternen, die dann vielleicht selbst dann ein bisschen veränderlich sind? Oder wie schaffen Sie das da, so schöne Lichtkurven daraus zu extrahieren?
Okay. Das ist jetzt wirklich eine Fachfrage. Gut, die kann ich gerne erklären. Ich muss überlegen, wo ich anfange. Die Corot-Daten sind so genaue Messungen, dass man in den Daten sogar sehen kann, wenn der Satellit, der ist in einer Umlaufbahn um die Erde, und er tritt einmal in den Erdschatten und dann wieder ins helle Licht. Und natürlich kann man sich vorstellen, ist da ein großer Temperaturunterschied dazwischen. Und was keiner sich gedacht hat, also man hat immer geschaut, was für Probleme man kriegen könnte. Es hat sich keiner überlegt gehabt, dass die Daten so gut sein können, dass man zum Beispiel es merkt, wenn ein Satellit vom Schatten in den Tag reinfliegt, beginnen die Sonnensegeln zu wackeln. Das macht jetzt zwar vielleicht den Satelliten klingt, vielleicht würde der Satellit instabil werden, aber der Satellit ist sehr genau ausgerichtet. Der Satellit selber wackelt nicht. Aber man sieht in den Daten den Moment, wo der Satellit von dem Schatten ins Licht fliegt. Und die Instrumente entwickelt haben von Corot, waren, also ich war von Anfang an dabei, ich bin ein Mitglied mittlerweile des Science-Konsortiums von Corot, also von dem obersten wissenschaftlichen Gremium. Und die Leute, die das Instrument entwickelt haben, die waren eigentlich sprachlos, entsetzt. Ja. Man hat genauso gut gesehen, es gibt verschiedene Effekte, die an Satelliten ausgesetzt sind. Man hat genauso gut gesehen, also der Detektor ist wie bei einer Digitalkamera ein CCD. Wenn Sie mit der Digitalkamera fotografieren, stellen Sie sich vor, sowas macht der Satellit oben, nur halt sehr viel feiner oder sehr viel genauer. Man hat zum Beispiel, wenn man jetzt einen fehlerhaften Pixel hat auf dem CCD, also beim Foto hätten es dann einen schwarzen Punkt drinnen oder einen Fehler einfach im Bild. Und wenn das im All passiert, gibt es natürlich niemanden, der das irgendwie korrigieren kann oder so. Das heißt, man muss sich irgendwie versuchen, eine Lösung zu schaffen, eine wissenschaftliche, um was zu korrigieren. Man hat also auch die Fehler, die im CCD vorgekommen sind, dass zum Beispiel ein Pixel voll Energie war. Das sind zum Beispiel diese Sprünge, die Sie angesprochen haben. Das Pixel wurde nicht richtig ausgeleert, also die Daten wurden nicht richtig ausgelesen. Es hat instrumentelle Effekte gegeben, die dann Sprünge in den Lichtkurven verursacht haben. Und die ersten Monate ist sehr viel Zeit darauf verwendet worden, um das zu korrigieren. Und das heißt, man hat versucht, das Instrument zu verstehen, wie es im Orbit sich verhält, wie der Einfluss von eben der Sonne ist, von diesen ganzen instrumentellen Effekten. Und man hat Methoden gefunden, um das zu korrigieren. Es gibt also statistische Methoden, um das zu korrigieren. Es gibt die ersten Korrekturen machen die Franzosen selber. Es gibt ein Datenzentrum, die machen nichts anderes, als die Rohdaten sozusagen vom Satelliten runterzuholen. Die sieht außer denen niemand. Dann gibt es verschiedene gleichzeitige Messungen des Satelliten. Wie waren die Temperaturen auf den Detektoren zum Beispiel, oder wie war die Umgebung des Satelliten zu dem Zeitpunkt, wie war der Zustand des Satelliten. Und aufgrund dessen kann man sozusagen jetzt rausfinden, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wieso schaut die Lichtkurve so komisch aus, das kann irgendwie nicht, physikalisch ist das nicht erklärbar, das muss was mit dem Satelliten zu tun haben, und das versucht man dann so gegen zu korrigieren. Und um jetzt auch auf meine Lichtkurve zu sprechen zu kommen, das ist eine Lichtkurve, die in einem speziellen Modus aufgenommen worden ist, die ist noch nicht verfügbar, die würden Sie auch nicht bekommen, weil außer mir hat die niemand. Und zwar, wir haben einen Sternhaufen eben vorgeschlagen, der wurde im März 2008 beobachtet. Und der Sternhaufen hat das Problem, es sind viele Sterne verschiedener Massen drinnen und die massereicheren Sterne sind heller, die masseärmeren sind schwächer, weil sie alle aus derselben Entstehung gekommen sind, kann man das so pauschalisiert sagen. Und es gab Sterne, die mich für die Schwingung, also die Gruppe der Leute, die sich mit den Schwingungen der Sterne befasst haben, interessiert haben, und die waren zu hell für diesen Detektor. Und dann haben die Leute vorgeschlagen, die das Instrument gebaut haben, naja, wir haben da an und für sich eine Methode, die verwenden wir eigentlich nur für uns, um zu lernen, wie es dem Detektor geht, einfach um zu wissen, welchen Zustand ist der Satellit und der Detektor. Wir können so Fenster aufnehmen, so spezielle. Da können die Sterne auch saturiert sein. Da macht's nichts. Da haben wir sozusagen, da ist das Sternbild ausgebreitet auf mehrere Pixel. Und wenn dann, weiß ich nicht, die zentralen Pixel gesättigt sind, dann nehmen wir halt die anderen rundherum. Und diese spezielle Methode der Beobachtung wurde für 14 Sterne in diesem Sternhaufen, die 14 hellsten Sterne, die sie beobachten konnten noch, angewendet. Und diese Methode hat eine spezielle Reduktion bedurft, natürlich, weil natürlich ein Teil des Bildes war gesättigt, war überbelichtet, wäre ein anderes Wort dafür. Und dann musste eine spezielle Reduktionsmethode entwickelt werden. Und das hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, war mit Hilfe von Kollegen in Wien, die eben mit MOST schon Erfahrung gesammelt haben, mit dem anderen Satelliten, wie man mit gesättigten Bildern, teilweise gesättigten, umgeht. Also das ist eine Computergeschichte. Und daher ist dann irgendwann einmal so eine schöne Lichtkurve rausgekommen. Aber es war jetzt eine lange Erklärung für eine Fachfrage. Wir können uns auch gerne nachher noch unterhalten. Wir versuchen das so zu halten, dass auch anderen was verstehen davon.
Also zur Abwechslung mal eine sehr simple Laienfrage. Haben Sie unter diesem enormen großen Sternenfeld einen absoluten Lieblingsstern?
Das ist eine gute Frage.
Und wie heißt der vielleicht? Oder hat er einen Namen?
Ich hänge noch bei der ersten Frage fest. Also ich muss Ihnen sagen, eigentlich, ich habe einen Lieblingsstern. Und zwar, ich habe mit meiner Doktorarbeit im Jahr 2000 angefangen zu arbeiten. Im Jahr 2000 kannten wir 8 Sterne, von denen wir dachten, die sind vermutlich jung, aufgrund von ihrer, zum Beispiel, dass sie in der Nähe eines Sternentstehungsgebietes gestanden sind, dass sie zum Beispiel noch eine Staubscheibe gehabt haben, dass sie gewisse eben beobachtbare Eigenschaften gehabt haben. Und meine Aufgabe in der Dissertation war, Sternhaufen zu untersuchen und herauszufinden, wie viel Prozent in Sternhaufen, in jungen Sternhaufen, junge Sterne schwingen und eben neue zu entdecken, damit man einfach die Statistik höher macht. Was kann man über 8 Sterne sagen? Das kann Zufall auch sein. Und ich habe in meiner Dissertation 3 Sternhaufen beobachtet. Und ich glaube, mein Lieblingsstern wird immer der erste sein, den ich gefunden habe. Weil der erste Sternhaufen, den ich eben in Chile damals, bei dem, wo ich das Bild gezeigt habe, auf diesem Observatorium beobachtet habe, habe ich 2 Wochen lang einen Sternhaufen beobachtet. Die Leute sind zu mir reingekommen zum Beobachten, also in den Kontrollraum, haben geschaut, du beobachtest aber was Schönes, ja? Weil normal sieht man vielleicht einen Stern oder sieht man irgendwas, Computerbild, das ist nicht so schön. Aber einen Sternhaufen aufnehmen, wo noch Staub und Gas drinnen ist, da sieht man sogar im Schwarz-Weiß-Bild, dass das schön ist. Und wie ich dann nach Hause gekommen bin, und das ist ein langer Prozess, die Daten zu reduzieren und bis sie dann endlich so weit sind, dass man eben auch eine Lichtkurve daraus machen kann, aus Hunderten, eigentlich Tausenden Einzelbildern, so eine Lichtkurve zusammenzusetzen. Und dann hat man, ich weiß nicht wie viel, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, in dem ersten Sternhaufen waren, ich weiß nicht, 200 Sterne, sagen wir, drinnen. Und die muss man dann systematisch durchgehen und sich anschauen und analysieren und versuchen eben Schwingungen zu finden. Und ich weiß noch, ich war schon sehr müde und ich habe schon sehr viele Sterne durchgeschaut gehabt und alle waren fad und alle waren konstant und alle habe ich in der Liste abgehakt. Und dann wollte ich eigentlich schon nach Hause gehen, weil ich schon so müde war. Und dachte, okay, den einen noch, weil man nummeriert sie dann so immer so in 10er-Blöcken oder so. Oder sagt, na okay, jetzt die 5 mache ich noch oder die 10 mache ich noch. Und auf einmal ist dieser Stern vor mir. Ja? Und der Stern hat genau das, was ich gesucht habe. Und ich bin da gesessen, das war keiner da, alle waren schon weg aus dem Büro und das war so mein erster Stern und da war ich dann sehr stolz. Und der Sternhaufen heißt wirklich völlig unromantisch NGC 6383. Es war mein Stern Nummer 170, glaube ich, in der Literatur, hat eine andere Nummerierung, weil jeder Autor nummeriert sich die Sterne selber und dann gibt es halt so Cross-Korrelationen, also dass man weiß, der Stern ist der bei mir und so. Das ist vermutlich mein emotionaler Lieblingsstern. Das gibt natürlich spannende Sterne und also jeder, bei dem ich was Neues entdecke, ist ein neuer Lieblingsstern. Also ich kann das sonst nicht sagen, aber das ist vielleicht der einzige, den ich nicht vergessen werde. Ja.
Oh, Dankeschön.
Bitte.
Noch mal Frage.
Hat man Doppelsterne auch untersucht in Bezug auf die Schwingungen, um festzustellen, ob sie miteinander konkurrent sind?
Ja. Bei jungen Sternen weiß man das noch nicht. Es gibt eine ganz neue Theorie, dass junge Sterne sehr oft Doppelsterne sein können. Dem müssen wir erst nachgehen. Doppelsterne kann man verschiedene Methoden sozusagen erkennen. Und wenn sie sich nicht bedecken, also wenn sie nicht aneinander vorbeiziehen, wenn nicht einer vor dem anderen vorbeizieht und das Licht charakteristisch abschwächt, muss man über Spektroskopie, indem man immer ein Spektrum aufnimmt, muss man dann auf andere Methoden rausfinden, ob es ein Doppelstern ist. Spektren von jungen Sternen gibt es noch sehr wenige. Ich habe erst vor ein paar Tagen erfahren, dass ich Beobachtungszeit am großen VLT bekommen habe, um das erste Mal wirklich junge Sterne in einer noch nie dagewesenen Genauigkeit zu beobachten. Das wird also heuer im Winter, werden das Leute dort für mich machen. Also das kann man noch nicht ausschließen. Bei erwachsenen Sternen ist das bei erwachsenen Sternen ist das schon bekannt. Es gibt Doppelsterne, wo einer pulsiert. Es gibt Doppelsterne, wo beide pulsieren. Da muss man dann mehrere Nachbeobachtungen machen. Da reicht es nicht, nur die Lichtkurve anzuschauen. Man muss eben ein Spektrum machen, damit man weiß, welcher Stern ist welcher, welcher hat welche Temperatur. Weil Sie müssen sich das dann so vorstellen, wenn die Sterne nicht sozusagen voreinander vorbeiziehen, sondern wenn sie immer sozusagen oben drauf schauen, so wie bei der Staubscheibe. Also wenn ich jetzt oben drauf schaue und die bedecken sich nicht vor meinem Gesichtsfeld, dann nehme ich ein Spektrum auf von einem Ding, wo ich glaube, wo es nur einer ist, und es sind aber zwei. Und die Positionen der Linien, der Absorptionslinien in diesen Spektren, da gibt es dann immer zwei auf einmal. Also wenn ich jetzt eine spezielle Linie aufgrund eines chemischen Elements in der Atmosphäre im Spektrum habe, habe ich auf einmal zwei. Und damit kann man sie sozusagen trennen. Damit kann man dann sagen, okay, der eine Stern ist so ein Stern, der andere ist ein anderer Stern. Und dann müsste man schauen, welcher der beiden wirklich der pulsierende ist. Also für junge Sterne, es gibt ein einziges System, das untersucht worden ist. Das ist mir jetzt noch eingefallen. Da pulsieren beide Komponenten. Das ist extrem schwer, die auseinanderzuhalten. Also vor allem auch bei der Pulsation. Welche Schwingung kommt jetzt von welchem Stern, wenn ich eigentlich nur das integrierte Licht aufnehme? Das ist sehr schwer, das zu machen. Das ist erst ein einziges Mal passiert bei jungen Sternen jetzt.
Was mich noch interessieren würde, auf der einen Seite haben wir natürlich sozusagen die physikalische Grundlage, die Idee über Kernfusion, über wie die Schwingungen möglicherweise zustande kommen. Auf der anderen Seite, wie stellt sich das dann dar? Ist es so, dass jeder Stern ein Individuum ist, also jeder seine eigenen Schwingungen hat, völlig einzigartig und nur für sich? Oder kann man wirklich die physikalische Grundlage so weit zurückführen, dass man sagen kann, es gibt sozusagen Schwingungen oder Frequenzen, wo dann wirklich zwei identisch sein könnten? Mhm. Oder ist es völlig abwegig, dass es sowas überhaupt geben kann?
Ich würde das nicht als abwegig bezeichnen. Prinzipiell, um das einmal, falls ich es noch nicht klar genug gesagt habe, das weiß ich jetzt nicht, es gibt verschiedene Gruppen von schwingenden Sternen aufgrund ihrer verschiedenen Eigenschaften, also erstens eben Temperatur, Masse und Leuchtkraft, also ihrer Position im sogenannten Hertzsprung-Russell-Diagramm. Also aufgrund ihrer Eigenschaften kann man die Sterne in verschiedene Kategorien einteilen. Das heißt, wenn ich einen Stern habe, der eine halbe Stunde Schwingung zeigt oder eine Stunde Schwingung zeigt, dann kann ich ihn in eine gewisse Kategorie einordnen. Das heißt, zum Beispiel, was ich jetzt hier momentan untersuche, nennt sich Delta-Scuti-Schwingung. Das sind Sterne, die schwingen mit Perioden zwischen 30 Minuten und etwa 5 bis 6 Stunden, wo es allerdings auch keine fixe Grenze gibt. Das ist einfach nur das Längste, was man, das Kürzeste, was man bis jetzt gefunden hat. Mit Amplituden im Millionstelbereich der Sternhelligkeit. Das heißt, es gibt gewisse Eigenschaften, die diese Sterne haben. Es kann natürlich sein, in der Natur ist alles möglich, es wäre ein wirklicher Zufall, das gebe ich schon recht, wenn zwei Sterne absolut dieselben Schwingungseigenschaften haben. Ich möchte es nicht ausschließen, aber es wäre statistisch sehr unwahrscheinlich. Ja? Das heißt, es gibt vielleicht Sterne, die zwei, drei Schwingungen zeigen. Es gibt Sterne, die 10, 15 Schwingungen zeigen oder mehr. Es können einzelne Schwingungen im selben Bereich liegen, aber ob sie bis auf die fünfte, sechste Kommastelle genau sind, das wäre sehr überraschend, sagen wir so. Also so, ich glaube, es gibt gewisse, man könnte es so sagen, dass es gibt Gruppen von Sternen, die gleiche Eigenschaften haben, aber haargenau gleich wäre es sehr verwunderlich. Wäre unwahrscheinlich, statistisch.
Ich habe zwei Fragen. Die erste, welche Wissenschaften müssen Sie eigentlich beherrschen, um die Aussagen treffen zu können, die Sie jetzt treffen, beziehungsweise mit welchen Wissenschaften müssen Sie zusammenarbeiten, damit Sie diese Aussagen treffen können?
Also im Prinzip wäre die Antwort Astronomie. Astronomie ist allerdings nicht nur sozusagen die Lehre von Sternbildern, sondern es ist Physik dabei, es ist Chemie dabei. Es gibt mittlerweile auch das Gebiet der Astrobiologie, wenn es dann darum geht, eben extrasolare Planeten zu untersuchen und Leben zu finden. Das heißt, Kernfusion ist ein chemischer Prozess. Die Schwingungen sind ein physikalischer Prozess, also man nennt das Ganze Astrophysik sozusagen, das Spezialgebiet unter Fach der Astronomie, Astrophysik. Das würde ich eigentlich so sagen, also Mathematik, Physik, Chemie, Informatik, wenn Sie das auch noch als Fach gelten lassen wollen. Also wenn man sich Programme schreiben muss,
um seine Probleme zu lösen. Also arbeiten Sie da auch interdisziplinär? Also suchen Sie da auch den Rat von Kollegen? Weil kann man ja vorstellen, dass man nicht immer alles weiß in all diesen Fachgebieten, was man da
braucht. Absolut richtig. Zum Beispiel arbeiten wir mit Mathematikern zusammen, deren Fachgebiet es ist, eben Simulationen zu machen. Oder eben zum Beispiel, wie ein Stern im Inneren oder Schichten eines Sterns im Inneren funktionieren. Zum Beispiel arbeiten wir mit denen zusammen. Allerdings, den Großteil der Arbeit müssen wir selber erledigen und ist auch unsere Ausbildung. Also die Ausbildung umfasst Mathematik, Physik, Chemie ein bisschen und dann die speziellen Dinge eben, die auf die Sterne Bezug nehmen. Das heißt, ich habe Kollegen, die sind Theoretiker, die befassen sich mit den theoretischen Modellen von Sternen. Ich habe Kollegen, so wie ich bin eher Beobachterin, das heißt, ich versuche Beobachtungszeit zu bekommen, ich versuche Daten zu sammeln, die Ergebnisse zu interpretieren. Das heißt, wir arbeiten ja interdisziplinär zusammen, aber den Großteil der Arbeit müssen wir eigentlich alleine machen.
Und noch eine zweite Frage. So wie sich das anhört, ist das ja total faszinierend. Ist das ein Wissen, wo es nur um dieses Wissen für sich geht? Oder ist das ein Wissen, wo auch um den Nutzen gefragt wird, dass das für uns hier auf der Erde Lebende? Oder ist das einfach nur schön, das zu wissen?
Beides. Das ist eine sehr gute Frage. Man wird das natürlich auch immer wieder gefragt, wenn man Wissenschaftler ist, glaube ich, allgemein. Manche Wissenschaften haben mehr Bezug zum Menschen, andere weniger. Ich sehe das erstens einmal, also mein persönlicher Forschung ist junge Sterne. Warum interessiert mich das? Kann ich Ihnen sagen. Wir haben die Sonne vor der Nase. Die Sonne ist wichtig für uns. Ohne die Sonne kein Leben auf der Erde. Ohne die Sonne, wir sind in einer ausgezeichneten Position, noch dazu zur Sonne, unser Planet. Und wir wissen bis heute nicht genau, wie die Sonne entstanden ist. Also es gibt Computerberechnungen, um das jetzt wirklich in Worte zu fassen, ganz klar. Man kann simulieren eine Wolke, ich lasse eine Wolke kollabieren, ich lasse alle physikalischen Mechanismen einwirken, die ich kenne bis jetzt, und es kommt keine Sonne dabei raus. Und umgekehrt, wenn ich jetzt mal denke, naja, mache ich es halt umgekehrt, ich fange von der Sonne an und schaue, was ich zum Schluss sozusagen am Anfang rauskriege, kommt auch nicht das raus, was wir erwarten. Das heißt, es fehlt uns ein grundlegendes physikalisches Verständnis der Sterne und unserer Sonne natürlich auch. Und wenn ich jetzt dazu beitragen kann, dass wir ein bisschen besser verstehen, woher die Sonne gekommen ist, wieso sie so geworden ist, dann hilft mir das auch zu verstehen, wieso ist die Erde in dieser ausgezeichneten Position. Das bringt mich geht ein bisschen in die philosophische Richtung. Dazu kommt, ich persönlich sehe meine Arbeit als, ich arbeite an einem kleinen Puzzlestein. Ja? Wir wissen so vieles nicht und ich hoffe, dass wir auch nie alle Antworten finden werden, weil sonst wären wir arbeitslos als Wissenschaftler. Und es ist einfach spannend, ein bisschen mehr zu lernen, woher wir gekommen sind oder woher die Sonne gekommen ist und wohin sie gehen wird. Und ich finde das immer spannend, die Kollegen, die mit extrasolaren Planeten arbeiten, da war ja mal ein Vortrag hier auch darüber. Wir kennen, ich weiß nicht, 450, 500 Planeten um andere Sterne und kein einziger ist wie die Erde. Und wir haben mittlerweile mit Corot und mit einem weiteren Satellit, mit Kepler, die Möglichkeit, erdähnliche Planeten zu finden. Und ja, wir finden schon Planeten, die ungefähr so wie die Erde sein können, aber die sind zum Beispiel zu heiß oder sie haben keine Atmosphäre und es gibt kein Leben drauf. Das zeigt mir eigentlich, auch philosophisch gesehen, nicht nur wissenschaftlich gesehen oder als Mensch gesehen, dass die Erde in einer ganz ausgezeichneten Position ist. Jetzt ausgezeichnet wirklich in einer bestimmten Position. Sie hat den richtigen Stern, sie ist in der richtigen Distanz von diesem Stern. Und das setzt mir das dann persönlich immer in Bezug, auf welchem Planeten ich eigentlich lebe. Und das lässt mich dann auch nachdenken, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Also das geht dann da hinein. Das heißt, ich würde sagen, Die Forschung hat für jeden Menschen etwas, wenn er das annehmen möchte. Es ist etwas Humanistisches auch. Es muss nicht alles gleich sofort einen praktischen Nutzen haben. Man darf auch nicht vergessen, dass die Materie, aus der wir sind, stammt von Sternen. Weil irgendwann einmal ist das Universum entstanden, irgendwann einmal sind organische Moleküle entstanden und irgendwann einmal hat sich Leben gebildet. Und wir kommen eigentlich alle aus dem Universum. Wir sind alle aus Sternenstaub, könnte man auch sagen. Ja? Und wenn man das mal so in Bezug sieht, dann ist das, glaube ich, doch etwas, worüber man ab und zu mal nachdenken sollte.
Hier noch eine Frage.
Bitte, ist es die zuletzt von Ihnen gemachte Feststellung, was Ihre Neugier auf das beschriebene Forschungsgebiet gelenkt hat?
Auch. Wie ich angefangen habe zu studieren, war ich, glaube ich, noch zu jung, um diese Dinge so zu verstehen. Weil mit 18 sagt man sich, ja, ich weiß nicht, ob man... Ich habe zumindest mit 18 noch nicht so darüber nachgedacht oder früher eigentlich mit 15, 16, wo es mich begonnen hat zu interessieren. Für mich, meine Geschichte ist vielleicht unspektakulär, vielleicht auch nicht. Meine Eltern haben mich sehr, sehr, sehr gut erzogen in der Hinsicht darauf, dass sie mir alle Möglichkeiten eröffnet haben. Also sie sind mit mir in Museen gegangen, also ich habe mir Kunst gezeigt, ich habe Klavierspielen gelernt, ich habe eben Naturwissenschaften gezeigt bekommen, alles Mögliche. Also meine Mutter war Pharmazeutin, mein Vater war Arzt. Sie haben mir die Pflanzen gezeigt, sie haben mir die Tiere gezeigt, den Himmel gezeigt, also auch das Wetter, die Sterne, alles. Und ich weiß nicht ganz genau, warum. Ich habe irgendwann einmal entdeckt, mir machen Naturwissenschaften sehr viel Spaß in der Schule und habe dann gesagt, Lehrerin werden möchte ich nicht, das ist mir zu fad. Entschuldigung an alle Lehrer, ich habe das damals empfunden. Und habe gedacht, ich muss irgendwas machen, wo eben viele Disziplinen zusammenkommen, so wie Sie vorher gefragt haben eben. Und nur Physik allein oder nur Chemie allein habe ich damals mit 18 befunden, ist mir zu fad, ich möchte eigentlich was anderes machen. Und hatte genau zwei Ideen, ich möchte Meteorologin werden oder Astronomin. Bin auf eine Berufsinformationsmesse gegangen und habe einen Astronomen dort getroffen, 2 Stunden mit dem geredet, trotz aller Vor- und Nachteile, weil natürlich die Nachteile liegen auf der Hand, wie viele Astronomen gibt es in Österreich oder überhaupt auf der Welt. Jobchancen vielleicht nicht so toll. Es hat meine Leidenschaft geweckt, mein Herz hat schneller geschlagen und das tut's heute noch. Das ist sozusagen eigentlich der Grund. Und weil der Himmel halt eine gewisse Faszination für mich hat. Also es hat also nichts damals noch nicht mit philosophischen Fragen zu tun gehabt. Das kam erst später, muss ich sagen, erst im Laufe meines Erwachsenenalters. Um das auf die Sterne zu bringen, habe ich befunden, dass das eigentlich ein ganz interessanter Aspekt ist. Es hat auch nichts mit Science-Fiction zu tun gehabt, also ich bin nicht so ein großer Science-Fiction-Fan, aber Satelliten haben mich immer schon interessiert, das muss ich sagen. Da bin ich eigentlich sehr froh, dass ich das verwirklichen konnte, dass ich jetzt mit Satelliten arbeite.
Noch eine Zusatzfrage.
Ja, gerne.
Wie ist denn ungefähr das Verhältnis der Geschlechter unter den Astronomen?
Allgemein, wie es auf der Universität ist. Man hat in der Jetztzeit ist ungefähr die Hälfte der Studenten weiblich. Also es gibt die halbe Männer und Frauen. Es macht auch noch ein großer Teil der Frauen den Magister. Beim Doktor wird es schon etwas dünner. Die Frauen, die ihren Doktor machen, werden immer weniger und alles, was über dem Doktor drüber ist, wird noch weniger und Professorinnen, also das ist diese Pyramide, die klassische. Also es ist nach wie vor Männer dominiert, natürlich, also nicht so wie vielleicht in anderen Fächern. Also momentan bei uns am Institut in Wien haben wir nicht sehr viele Frauen, die über dem Doktor sind. Das sind 1, 2, 3, 4 Doktorinnen mit mir und eine Professorin, also eine Dozentin haben wir. Sie ist außerordentliche Professorin, schon länger. Also die Anzahl der Frauen ist immer noch sehr, sehr wenig. Es wird sehr viel dafür getan, natürlich, wenn man sich für einen Job bewirbt, steht immer dort sozusagen, es werden Frauen sozusagen ermutigt, sich zu bewerben. Aber es ist immer noch, der Großteil sind Männer, obwohl es bei den Studenten ziemlich ausgeglichen ist. und man eigentlich nicht sagen kann, dass die Studentinnen schlechter wären als die Studenten, aber es geht so nach oben, klassische Pyramide. Dankeschön. Bitte, gerne.
So, gibt es noch Fragen vom Publikum? Hier vorne haben wir noch bitte eine.
Eine Detailfrage. Ich habe noch nie aus keinem Buch genau herausgefunden, was der Unterschied ist zwischen einer Nova und einer Supernova.
Da muss ich sagen, da fragen Sie leider die Falsche. Also das traue ich mich jetzt momentan auch nicht, Ihnen zu beantworten. Aber ich kann das gerne recherchieren und Ihnen die Antwort nachliefern. Das ist leider das andere Stadium der Sternentwicklung.
Aber das Wort Nova hat nichts mit Sternengeburt, sondern mit Sternentod zu tun.
Ja. Ja, das ist richtig, ja.
Also der neue Stern eigentlich, oder?
Bitte?
Ein neuer Stern eigentlich, oder? Hat es geheißen, aber...
Ja. Ist halt ich nehme an, es kommt aus der Geschichte, weil plötzlich, genau, wo vorher nichts war, oder wo man vorher nichts optisch, also nicht sichtbar gesehen hat. Ja. Aber eine Supernova ist im Prinzip das Endstadium von einem eher massereichen Stern, der einfach irgendwann einmal explodiert. Ja. Und Nova müsste ich wirklich im Detail nachschauen. Vielleicht kann ich nachher kurz nachschauen, ich habe ein Buch mit, vielleicht steht das da drinnen.
Also ich habe so eine vage Ahnung, irgendwas mit der Masse sozusagen, das Verhältnis kann eben extrem sein und dann wird es immer Supernova, wenn sie unglaublich riesig ist. Aber das war es dann auch schon. Also der Name, glaube ich, kommt von dem Buch Stella Nova von Tycho Brahe, der neue Stern. Das war zur damaligen Zeit eben sozusagen die Tycho Nova. Und da war eben die These, dass ein neuer Stern entstanden sei. Was man damals nicht wissen konnte, war eben, dass es solche katastrophalen Effekte überhaupt geben kann. Ja. Eigentlich, genau. Soweit ich das noch zusammenbringe. Ich gehe jetzt mal ganz abseits von dem, was jetzt schon geredet wurde. Sie sind im Übrigen eine sehr gute Lehrerin, wollte ich noch bemerken.
Dankeschön.
Auch wenn Sie keine werden wollten.
Nein, das ist ja was anderes. Das macht ja Spaß.
Was ich noch fragen wollte, und zwar, wir haben vorhin diese akustischen Auszüge gehört, verschiedener Sternschwingungen. Jetzt ist es natürlich wahrscheinlich so, dass man das nicht hören könnte und die Frequenz auch nicht stimmt. Das heißt, was mich jetzt interessiert hätte, ist, wie sehr muss man sowas stauchen, zusammenschieben, damit es in ein hörbares Ergebnis mündet, das wir überhaupt wahrnehmen können?
Das müsste ich Ihnen auch genau nachschauen, damit ich Ihnen die richtige Zahl sage. Aber es ist insofern nicht verfälscht, als dass die Region einfach genommen wurde und ins Hörbare transponiert wurde. Also die Abstände der Frequenzen oder sagen wir die Tonhöhen sind dieselben Abstände wie die Abstände der Frequenzen sind. Okay. Das heißt, es ist einfach sozusagen alles mit einem Faktor multipliziert worden, damit wir es hören können. Die genauen Wert müsste ich Ihnen in der anderen Präsentation nachschauen, wo das genau erklärt worden ist. Aber es ist in Mikrohertz sind die Schwingungen im Stern, also in Millionstel Hertz. Und was wir hören, ist ja doch im Herzbereich und aufwärts sozusagen. Also man kann sich ungefähr vorstellen, es ist schon ein größerer Faktor, mit dem das multipliziert werden muss.
Okay. Was mich noch interessieren würde, und zwar ganz, ganz, ganz abseits sozusagen von Ihrem Gebiet hin zur Astronomie selber als Phänomen. Mir war das ja lange nicht klar, aber mir wird es immer deutlicher. Wie ärgerlich ist es eigentlich, dass man als Astronom keine wirklichen Experimente machen kann, wo man sagen kann, so und jetzt bauen wir uns einen Stern und schauen ihn uns an, weil Sie müssen ja sozusagen permanent Ihr Labor da draußen suchen. Sie müssen ja irgendeine Variante finden, die entweder Ihre These entspricht oder sie widerlegt, aber Sie können eben nicht einfach so ein Experiment machen, wie es doch viele andere Wissenschaften tun können. Wie geht man damit um?
Das ist eine interessante Frage, habe ich mir noch nie gestellt.
Okay.
Aber es ist eine neue Perspektive. Ich finde das... Es macht es natürlich schwieriger. Das stimmt, wir müssen uns um Beobachtungszeit bemühen. Das heißt nicht, dass wir sie bekommen. Es wollen viele Astronomen unterschiedliche spannende Sachen mit den Teleskopen machen. Das Jahr hat nur 365 Tage, manchmal 366, aber es ist begrenzt. Dazu sind die Sterne ja den Saisonen unterworfen. Das heißt, man sieht sie nicht das ganze Jahr über. Man verliert oft über ein Jahr an Zeit, wenn man es in einer Saison nicht schafft, Beobachtungsdaten zu bekommen. Wenn man sozusagen die Leute nicht davon überzeugen kann, dass das, was man jetzt machen will, wirklich so super toll ist, dass sie einem Zeit geben müssen. schafft man nicht immer. Manche Leute finden das vielleicht nicht spannend, was man tut. Das ist richtig, das ist eigentlich, macht die Sache schon kompliziert. Das gebe ich durchaus zu. Das macht die Sache aber auch eigentlich schön, weil eben, wenn man beobachten lässt oder wenn das jemand für einen macht, dann ist es sozusagen, sagt man, ist man halt faul geworden, man fliegt halt nicht lange nach Chile, hat nicht die Zeitumstellung an und für sich, muss dann nicht sich sozusagen auf den Nachtzyklus zur Nachtarbeit am Tag schlafen umstellen. Aber wenn man das macht, dann hat man so viele tolle Erfahrungen, man muss sich jeden Tag, jeden Abend den Sonnenuntergang anschauen, weil man erst nachher arbeiten geht. Und das sind dann eigentlich die positiven Aspekte, wo dann jeder sagt, boah, hast du einen tollen Job, du musst dir die Sterne anschauen. Ja? Und also ich verstehe schon, also ich habe das wie gesagt noch nie so gesehen, dass das ein, es ist schon kompliziert, es ist schon manchmal schwierig, die Zeit zu bekommen und so, aber es ist auch sehr spannend, muss ich sagen. Also es ist eine andere Herausforderung. Ich habe das noch nie so betrachtet, dass ich das eigentlich ja gar nicht direkt machen kann. sozusagen meine direkten Experimente mache ich mit den Theoretikern. Schreibe ich dann meinem Theoretiker, sage, du, ich habe einen Stern, der macht das und das und das, kannst du mir das erklären? Und der geht in seine Computermodelle und sagt, no, also ich weiß nicht, verstehen tue ich das nicht. Und dann versuchen wir neue Ideen herauszufinden und eben neue Beobachtungen vielleicht zu bekommen und so. Habe ich eigentlich noch nie darüber nachgedacht, das stimmt. Es hat, wie gesagt, das Beobachten hat etwas sehr Schönes, etwas sehr Aufregendes. Es hat wirklich, wirklich ganz tolle Aspekte, auch wenn es sehr anstrengend ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine Antwort war, ich hoffe. Da gibt es eine Frage.
Ja, darf ich noch eine Frage stellen?
Gerne.
Sie haben ja mehrfach den Begriff des Schwingens verwendet. Mhm. Und wenn man jetzt in der Alltagssprache diesen Begriff verwendet, dann ist eine Schwingung etwas, was aus Reaktion und Gegenreaktion entsteht. Gibt es bei den Sternen untereinander auch eine Form von Kommunikation, die diese Schwingungen, von denen Sie reden, beeinflusst oder befördert? Sie haben es so aus dem Stern heraus erklärt. Jetzt sind die untereinander ganz beziehungslose Dinge?
Sie meinen, wenn jetzt zwei Sterne nebeneinander stehen?
Ja, wenn Sie so einen Sternenhaufen haben und da sind ja etliche drinnen, sind die aufeinander in irgendeiner Form bezogen oder reagieren die in irgendeiner Form aufeinander und hat das dann auch auf die Schwingung einen Einfluss? Lässt sich da was feststellen?
Also Sterne, die im Doppel-Mehrfachsystemen sind, beziehungsweise in Sternhaufen, sind sozusagen aufgrund der Schwerkraft aneinander gebunden. Im Sternhaufen heißt das, sie bewegen sich alle in dieselbe Richtung zum Beispiel. Sie haben alle dieselben chemischen Eigenschaften aus derselben Wolke gekommen sind. Das heißt, ja, also sie gehören zusammen. Die Sterne in zum Beispiel in einem Sternhaufen gehören alle zusammen und agieren auch zusammen. Aber sie haben die Schwingungen keinen Einfluss, weil sie doch weit weg voneinander stehen. Also die Schwingung selber wird davon nicht beeinflusst, ob jetzt ein Stern im Sternhaufen daneben steht oder nicht. Das sind immer noch große Distanzen dazwischen. Das hat keinen Einfluss. Wenn ich allerdings einen sehr engen Doppelstern habe, diese Sterne, soweit mir bekannt ist, schwingen nicht in der Form, wie ich es beschrieben habe, aber es kann zum Beispiel sein, dass zwei Sterne so knapp beieinander sind, dass der eine dem anderen Masse absaugt. Also dass der eine zum Beispiel von dem anderen einfach wie ein Kannibale die Masse wegnimmt. Oder dass es zu einem Massenaustausch zwischen den Zweien kommt. Also das ist aber so eng, da spielen dann schon so andere Effekte eine Rolle, dass selbst wenn die Sterne schwingen würden, wir es wahrscheinlich nicht messen können. Weil natürlich, das ist so ein rabiater Prozess sozusagen, wenn der eine dem anderen die Masse wegnimmt, dass so kleine Schwankungen auf Millionstel der Sternhelligkeit dann nicht mehr sichtbar sind. Also Sterne reagieren schon miteinander auch, aber eben die Schwingungen sind davon nicht beeinflusst. Die entstehen nur aus dem Sterninneren selber.
Gut, ich schaue nochmal in die Runde. Irgendwer noch eine brennende Frage?
Bitte. Ich habe noch eine ökonomische Frage. Wenn vielleicht doch alles anders ist, haben Sie eine Adresse, wo man sich als Batterielieferant bewerben kann?
Gute Frage, nein. Nein, das wohl nicht.
Ich habe noch eine Frage, bitte.
Wenn Sie die Alchemie der Sterne genügend erforscht haben, dann können Sie vielleicht Rückschlüsse auf die Alchemie der Menschen machen.
Ja, das... Ja, ja, darüber könnte man nachdenken, ja. Bestseller schreiben klingt gut.
Ja, ich glaube, soweit sind wir, glaube ich, mit den Fragen vom Publikum durch. Ich würde dann sozusagen in den informellen Abend, Teil des Abends leiten. Das bedeutet, vielleicht bleiben Sie noch hier, falls der eine oder andere eine Frage hat, die eine oder andere. Ich kündige noch ganz kurz ein paar Dinge an. Und zwar, also erstmal Dankeschön.
Bitte gerne. Ich danke Ihnen wirklich fürs Interesse. Es war eine ganz eine tolle Erfahrung für mich und die vielen Fragen, die unterschiedlich waren. Es war wirklich ganz toll. Danke.
Gerne. Gut. So, jetzt hat es mir ganz kurz durcheinander gewirbelt. Okay, also, ja, ganz erstens. Als Allerwichtigstes. Und zwar, wir haben seit heute ein neues Programm. Es ist orange, ganz auffällig. Bitte mitnehmen, dort sind sämtliche Vorträge der nächsten 3 Monate vom Juli bis September drinnen. Ganz druckfrisch. Bitte mitnehmen. Dann weise ich noch hin auf die nächsten beiden Vorträge. Der erste ist am 5. Juli am Montag. Mozart, armes Genie oder Millionär, klingt sehr spannend. Neueste Forschungen beweisen, dass Mozart offensichtlich eher in Saus und Braus gelebt hat, denn von der Hand in den Mund. Dazu gibt es ganz Neues. Und der darauffolgende ist am 12.07. Wie ich meine, auch ein sehr spannendes Thema, das Ende der Marktgläubigkeit oder wie die Wirtschaftswissenschaften sich neu orientieren müssen, wo wir hoffen können, dass sozusagen die Wirtschaftswissenschaftler etwas besser argumentieren als unsere Politiker auf der G20. Es scheinen sich neue Erkenntnisse abzuzeichnen, es scheinen sich auch Konsequenzen abzuzeichnen und darüber handelt dieser Vortrag am 12.07. Ich glaube, ein sehr spannendes Thema. Des Weiteren möchte ich hinweisen auf den weiter wachsenden Freundeskreis des Kepler-Salons, bei dem Sie sich gerne auch irgendwie anmelden können. Dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es haben im letzten Jahr sehr viele Leute sich sozusagen prinzipiell auf der Freundeskreisliste gemeldet. Wir sind aber jetzt in einer neuen Situation, weil wir ein Verein geworden sind. Und da wäre es wichtig, wenn Sie Interesse haben, den Verein irgendwie zu fördern und zu unterstützen und dort sozusagen partizipativ teilnehmen zu wollen, dass Sie sich noch einmal eintragen, weil wir in einer neuen rechtlichen Situation sind. Das heißt, Sie wurden wahrscheinlich angeschrieben, wenn Sie sich schon gemeldet haben. Es ist aber nicht dasselbe. Ist mir schon aufgefallen, dass das viele Leute miteinander vertun. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Fragen, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Zeit. Wir haben jetzt noch bis 22 Uhr geöffnet und wenn Sie jetzt noch hier bleiben wollen, verweilen Sie bitte gerne. Und sonst freuen wir uns auf Ihren nächsten Besuch. Schönen Abend noch.